Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. Wie angekündigt, soll es auch in dieser Folge um das Thema Unterleibskrebserkrankungen bei Frauen gehen. Ich spreche heute mit Miriam, die mit 36 Jahren die Diagnose Eierstockkrebs erhalten hat. Liebe Miriam, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du hast erzählt, dass die Diagnose Eierstockkrebs ein Zufallsbefund war und du eigentlich wegen einer Brustentzündung zum Arzt gegangen bist. Wie war das?
Genau, ich hatte eine Auffälligkeit an der Brust und bin dann zu meiner Frauenärztin. Die hat dann auch direkt, also eine Mammographie, so Standardprozedere, Antibiotika habe ich gekriegt, weil es hieß, es ist irgendeine Entzündung, die warum auch immer aufgetreten ist. Ja, das war schon irgendwie komisch, weil ich glaube, mein erster Gedanke, als ich in den Spiegel guckte und gesehen habe, irgendwie ist da was anders, war, ich habe Brustkrebs. Vielleicht ist es das. Das war es dann aber nicht. Ja, und das war, also es hat sich über 2 Monate fast gezogen, dass ich dann war die Ärztin im Urlaub, dann war ich in einem Brustzentrum, wo ich hingeschickt wurde. Da ist aber irgendwie nie was passiert, aber ich habe mich auch nicht so richtig ernst genommen gefühlt, weil ich jemand gesagt habe, das ist nicht besser geworden. Die haben, nein, das sieht schon besser aus. Ja, also es war sehr anstrengend und irgendwie auch eine frustrierende Zeit. Also ich war immer wieder, habe ich mich dann doch nochmal krank schreiben lassen, weil irgendwie arbeiten so war auch unangenehm und das war schon sehr belastend, dass auch gar nicht rausgefunden wurde, woher das jetzt kommt oder was es jetzt denn genau ist.
Hat das denn wehgetan? Weil du gerade sagtest, du im Spiegel, hast du da irgendwas gesehen?
Also genau, die war gerötet, also so eine Rötung, die sich, in meiner Erinnerung hat sich das so ausgebreitet. Sie war auf jeden Fall nachher rot, ja sozusagen geschwollen und warm. Wehgetan hat es jetzt nicht direkt, war so ein Spannungsgefühl, aber kein Schmerz zum Glück.
Und gibt es in deiner Familie Brustkrebserkrankungen, dass du überhaupt mit dieser entzündeten Brust daran gedacht hast, dass es eher auch Krebs sein könnte?
Nee, gibt keine gynäkologischen Krebserkrankungen in der Familie. Ich weiß auch nicht, warum der Gedanke kam. Also es war irgendwie, ich stille nicht. Nur eine Brust sieht anders aus. Also alles, was irgendwie schon so, okay, das ist komisch. Mhm. Und dann ploppte der Gedanke auf.
Nachdem du dann also zu den Ärzten geschickt wurdest und die das so ein bisschen abgetan haben, wurde denn die Brust dann irgendwie wieder besser? Oder wie kam es dann eigentlich dazu, dass du die Diagnose erhalten hast, die du erhalten hast?
Ja, meine Frauenärztin war dann irgendwann aus dem Urlaub wieder da. Dann bin ich nochmal zu ihr. Die war dann ein bisschen schockiert, dass ich da immer noch mit rumlaufe. Und dachte, nee, so geht das nicht. Und die hatte dann kurzen Kontakt zu einem Chefarzt von einer gynäkologischen Abteilung in einem Krankenhaus im Nachbarstädtchen und sagte, so, ich kann da direkt heute hin, die nehme ich stationär auf. Okay. So, und das war irgendwie, okay, passiert endlich was. Mhm. Dann war ich da und da habe ich mich auch wirklich so, boah, jetzt guckt da jemand richtig drauf. Die haben dann alles gemacht, was vorher irgendwie niemand gemacht hat. Blut abgenommen, so eine Hautprobe, so eine Stanzprobe. Dann kam der Chefarzt selbst nochmal und sagte halt auch, das ist schon merkwürdig. Auch, dass es so lange anhält, Antibiotika nicht geholfen hat. Weil wir wissen, wo das herkommt und hatte halt auch ein MRT von der Brust und ein CT vom Thorax angeordnet, was beides zum Glück auch dann durchgeführt wurde. Da stand wohl irgendwie, wenn man bei der MRT nichts gesehen hat, stand wohl irgendwie im Raum, ja, warum sollen wir denn noch ein CT machen? Und da hatte er wohl gesagt, nee, das machen wir noch. Und da kam dann, als ich da zur Besprechung war und alles sah irgendwie harmlos aus und okay, da war eine Entzündung. Das ist da vielleicht irgendwie so ein Lymphstau, dass sich das nicht zurückbildet. Und dann kam, dass man auf dem CT-Bild vom Oberkörper halt was im Bauch sieht. Und dann war irgendwie schon klar, okay, das ist gar nichts Gutes. Und dann kam halt ein CT vom Bauch. War klar, dass da Tumore sind.
Ach, krass. Mhm. Wie war das für dich? Ich meine, du bist da hingegangen und warst ja wahrscheinlich schon ein bisschen beruhigt, oder? Dass in der Brust nichts gefunden wurde. Und dann erhältst du so eine Diagnose. Wie
war das? Ja, das war... Ich hatte Freundinnen, Familie irgendwie schon geschrieben, okay, so, ne, scheint nichts zu sein. Es ist doch irgendwie Lymphstau. Ich krieg jetzt so ein BH und Lymphdrainage und dann hoffen wir, dass sich das wieder zurückbildet. Ich hatte gerade eine K voll geschrieben, dann war ich da für das CT und dann MRT-Besprechung. Und dann kam sie rein, die hatten damit echte Bilder schon von dem CT und sagte dann, halt mal die Klasse im Oberraum. Das war wirklich so, ich kann das gar nicht beschreiben, so dieses, okay, das ist, klingt gar nicht gut, das ist irgendwas richtig Schlimmes. Warum ist da plötzlich was im Bauch? So, da finde ich überhaupt nichts. Ja, und das war schon so, also das und dann am nächsten Tag, wo dann eben die Ergebnisse vom Bauch waren, also vom CT, das war so, ja, und ich habe das auch unabhängig, glaube ich, so bruchstückhaft im Kopf, also wirklich so den Boden oder den Füßen weggezogen. Ja. Das war so irgendwie, okay, das war's. So ein bisschen, ich glaube, das war auch der Gedanke. Mhm. Weil es halt echt nicht gut war. Es war nicht, da ist irgendwie was Kleines, sondern es war so herausvoll.
Oh Gott. Also das heißt, du hattest dann gleich mehrere Tumore und der Krebs hatte schon gestreut, oder?
Ja, das war schon sehr weit, ja. Und ich habe das halt nicht gespürt.
Also du hattest, ich weiß gar nicht genau, wie ist das, hat man seine Tage, wenn man Eierstockkrebs hat?
Ja, die hatte ich.
Die hatte ich noch bis
Wochenende, bevor ich dann meine OP hatte. Da war alles normal. Ich hatte wohl Blähungen, so ein bisschen Verdauungsprobleme. Mhm. Aber habe ich auch, ich glaube, bei der Gynäkologin mal erwähnt, aber ich hatte halt lange durch Verhütung meine Tage gar nicht und dann war irgendwie so, ja, das sind halt so meine Beschwerden, bevor die Periode da ist, ne? Wie gespannte Brüste oder sonst irgendwas.
Ja. Dann tatsächlich hatte das was mit den Lymphknoten zu tun, dass deine Brust wehgetan hat? Also das war ja dann das Zeichen deines Körpers, da auf jeden Fall genauer hinzuschauen, weil wenn du nichts anderes gemerkt hast, oder?
Mhm. Ja, also ich gehe auch davon aus, auch der Oberarzt, der mich nachher behandelt hat, in einem anderen Krankenhaus, Kompetenzzentrum, so. Der hatte auch, also das hängt schon irgendwie zusammen. Wie genau, kann man nicht sagen, ob gibt es eine Vermutung, dass halt Krebszellen waren auch wohl in den Lymphbahnen, also Knoten waren nicht befallen.
Okay.
Aber in den Lymphbahnen, also in der Flüssigkeit, und dass das irgendwie dann hoch zur Brust, warum ist sich dann nur auf der einen Seite oder so da irgendwie gezeigt hat, ist halt unklar. Aber ja, das war, glaube ich, mein Glück im Unglück, wenn man so zählt.
Also du hast jetzt auch nicht irgendwie einen dicken Bauch gekriegt oder sowas davon, nee?
Nicht so, dass ich das, ich habe in einer gewissen Zeit ein bisschen zugenommen. So, es war jetzt nicht, dass ich plötzlich irgendwie aus dem Nichts heraus einen viel größeren Bauchumfang hatte. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich war natürlich dann auch, weil die Brustentzündung irgendwie so das Offensichtliche war, natürlich sehr damit beschäftigt. Wäre das nicht gewesen, vielleicht hätte ich dann ein bisschen mehr was vielleicht gemerkt beim Bauch, aber weiß ich auch nicht. Ich meine, bringt auf nichts so.
Was wäre, wenn? Genau. Wie ging das weiter? Du hast also diese Untersuchungsbilder gesehen und hast ja gewusst, dass also das jetzt nicht so ein kleiner Tumor ist, sondern dass es verschiedene Tumore gibt. Wie ging das weiter? Wie war der weitere Behandlungsverlauf?
Also meine Mutter war dann da schon da. Die hatte ich vorher schon angerufen. Die war auch direkt gekommen. Und dann waren wir zusammen bei dieser Besprechung, wo das CT dann gezeigt hat, dass eben der Bauch ja voll ist. Und dann ging es irgendwie, also war erstmal weinen, fragen, also total konfus. Und dann haben die in dem Krankenhaus, in dem kleinen direkt eine Bauchspiegelung angeordnet, weil die sagten dann, um zu gucken, was genau das Ausmaß ist und Proben zu nehmen. Und dann sind wir nach Hause, also zu mir. Ich habe, weil ich ja allen irgendwie gesagt hatte, ach, ist doch was Harmloses. Ich habe den ganzen Nachmittag telefoniert mit, also ich musste das irgendwie raus. Das war so, okay, ich muss den Leuten Bescheid sagen. Und also mir tat das auch gut, glaube ich, im Nachhinein. Und habe dann halt die ja verschiedene Freundeskreise immer eine Person angerufen, das erzählt. Und dann war Bekannte von meinen Eltern, da hatte die Frau Brustkrebs und die hatten einen Onkologen, so einen Privaten, also in meiner Heimatstadt, und sagten, den können wir auch jederzeit anrufen. Der hat schon gesagt, wir können uns bei ihm melden. Was wir dann auch irgendwann gemacht haben, weil der hat geholfen, dass ich recht schnell einen Termin kriegte, dann in einem Kompetenzzentrum, also in einer großen Klinik, die spezialisiert sind auf Eierstockkrebs. Das war irgendwie, also auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann auch die Ärztin in einem kleinen Krankenhaus, eine der Ärztinnen, sagte auch, ne, meine Mutter hat sich das so bemerkt, auch wenn der Chef mir den Kopf abreißt, so, sie lassen sich nicht hier operieren, sie suchen sich ein Kompetenzzentrum.
Okay.
Wo ich jetzt auch im Nachhinein weiß, dass das vor allen Dingen bei Eierstockkrebs wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, in wirklich so einem, auch wenn der Weg weit ist, in so ein Kompetenzzentrum zu gehen für die Operation. Das waren noch so die ersten Gedanken. Also es war halt irgendwie klar, okay, das ist gar nicht gut, das klingt nach sehr, sehr viel. Dann war mir direkt klar, okay, ich werde keine Kinder kriegen können. Dann war natürlich so, alle werden jetzt traurig sein, also so die Sorge um die anderen. Und ich habe zwei Katzen, da war dann auch so der erste Gedanke, oh Gott, dann müssen meine Eltern meine Katzen nehmen. Dann so die ersten Gedanken.
Du bist dann in das Kompetenzzentrum gegangen und hast dich da weiter behandeln lassen.
Genau, da ging dann auch alles sehr schnell. Also ich hatte dann schnell einen Termin, mich da vorgestellt, ist auch noch unter, naja, noch die Corona-Regelung. Also ich durfte halt nur alleine rein. Es durfte niemand mit. Meine Eltern haben da draußen gewartet. Also wir hatten dann auch schon alle Unterlagen aus dem anderen Krankenhaus, mit uns der Ärztin zusammengestellt. Und dann haben die sich da beraten, in der Tumorkonferenz, so ist es ja. Habe ich danach einen Anruf gekriegt, dass sie doch empfehlen, erst Operation und dann Chemotherapie. Ich stand noch im Raum, ob man erst ein bisschen Chemo, damit das schrumpft, und dann OP und dann den Rest der Chemo. Aber weil die eben ja so eine Operation wirklich sehr oft machen, haben die sich das halt zugetraut zu operieren, auch wenn es zu viel ist.
Dann folgte also eine große Operation. Was wurde da gemacht?
Also der Bauch wird aufgemacht. Der Schnitt ist vom unteren Brustbein bis zum Schambein. Und dann haben die, also insgesamt, der Bärmutter, Eierstöcke raus, das Bauchnetz, das deckt so die Organe, Teile vom Bauchfell auch, meine ich, und ein Teil vom Dickdarm, weil der auch befallen war.
Oh, Gottes Willen. Der Dickdarm hatte auch schon was abbekommen.
Ja, genau.
Oh Gott.
Ja, aus dem Dünndarm waren auch kleine Sachen, aber die kann man halt nicht entfernen. Das hat dann halt die Chemo dann weggekillt.
Das heißt, dein Bauch wurde aufgemacht, du hast eine Riesennarbe und es wurde ja alles irgendwie entnommen, was zu einem weiblichen Körper gehört,
ja,
oder?
Also die inneren Stücke. Organe eines weiblichen Körpers, ja, die sind.
Okay, ach Gott. Das war ja sicherlich eine Operation, die ja bestimmt auch mehrere Stunden gedauert hat. Also zumindest hört sich das eher unfassbar umfangreich an. Wie war das danach? Wie lange hast du gebraucht, um dich davon zu erholen? Und wie war das, als du nach dieser Operation aufgewacht bist? Hast du dich irgendwie, wie hat sich das angefühlt?
Genau, also es war eine sehr lange OP und ich war danach dann auf der Intensivstation für eine Nacht so zur Beobachtung und ich weiß, dass ich da dann irgendwann aufgewacht bin. Da war super viel los, irgendwie ist auch immer hell und ich musste direkt danach, da kam dann solche Arzt und sagte mir, die OP sei gut verlaufen, was sich nachher im Laufe des Tages dann rausstellte. Na, alles konnten sie halt nicht entfernen, so kleinst Witzel waren eben nicht entfernbar. Das klang halt da anders. Ich habe mit meinen Eltern telefoniert, die haben mir irgendwann ein Telefon gegeben und dann musste ich aufstehen, mein Physiotherapeut da, um den Kreislauf halt einfach direkt in Schwung zu bringen. Das weiß ich noch, das tat irre weh. Da ist mir, glaube ich, auch direkt der Kreislauf dann weggesackt. Also das ist vor allen Dingen Schmerz. Also die mussten dann den, ich hatte so einen Schmerzkatheter hinten am Rücken, den mussten die auch nochmal richten, weil der irgendwie nicht richtig, also zu tief oder nicht tief genug, denn er drin saß, deshalb hatte ich noch Schmerzen. Das tat mal ordentlich viel. Ja, und dann war, ich glaube, meine Mutter war die erste, die da war. Ja, es war so ein bisschen Angst, der Blick unter die Decke, wie der Bauch aussieht, hatte dann mal, ich habe dann doch unter die Decke geguckt und war dann schon geschockt einfach, diese riesige Narbe, alles blau und natürlich auch noch irgendwie so gelb von so Jodsalbe und so, ne?
Ja.
Sah schon ziemlich komisch aus. Und dann ging es darum, ja, aufstehen, stehen, laufen, lernen nicht, aber wieder anfangen zu laufen. Das war nicht einfach.
Das glaube ich. Wie lange warst du da im Krankenhaus?
Insgesamt, ich bin am 11. Tag nach der OP entlassen worden. Also die haben mir am Anfang auch gesagt, ach, in 10 Tagen, da wollen sie hier rauslaufen. Und am Anfang habe ich gedacht, so ein Quatsch, in 10 Tagen laufen. Ich habe jetzt noch nicht mal Lust, Einschritt zu tun, weil das so wehtut und so anstrengend ist. Aber durch täglich Physiotherapie, ja, und mein Körper hat sich gut erholt. Ich meine, der war vorher auch gut aufgestellt. Ich bin halt auch jung. Das macht dann was aus. Natürlich, als wenn du irgendwie schon viel, viel älter bist und dann so eine schwere OP vor dir hast. Genau, und dann bin ich da wirklich nach 11 Tagen raus.
Okay, aber nach 11 Tagen war ja dann deine Behandlung noch nicht zu Ende, sondern du hast ja vorhin erzählt, dass du dann auch noch eine Chemotherapie bekommen hast, ne?
Genau. Ich bin auch in einer Studie drin, das hatten die mir direkt im Krankenhaus angeboten, habe mich dann dafür entschieden. Und genau, da fing dann Chemotherapie an. Ich habe halt noch so ein, ich glaube, es ist so ein Antikörper-Dings, also noch was dazu gekriegt. Gleichzeitig, was ich dann auch noch nach der Chemo gekriegt habe. Und Tabletten nehme ich jetzt auch noch. Aber genau, dann ging erstmal ein halbes Jahr ungefähr Chemo.
Hast du die vertragen? Also wie ging es dir mit der Chemo? Und vor allem ja auch, ich habe irgendwie immer so im Kopf, dass wenn man so eine große OP hinter sich hatte, dass die Chemotherapie ja, also das ist mein Gedanke dabei, dass die Chemotherapie ja vielleicht auch irgendwie ein Stück weit die Wundheilung hemmt. Ist das so gewesen oder hast du die vertragen und konntest gleichzeitig aber schon wieder, deinen Körper irgendwie spüren?
Nee, das ging tatsächlich alles echt sehr gut. Also ich hatte keine Wundprobleme, also auch nach der OP-lig, so, da war ja dann noch ein bisschen Zeit, bis die Chemo anfing, also ein paar Wochen. Und das hat sich, also hat alles gut geheilt und auch die Chemo hat da dann nichts gemacht. Also das war zum Glück echt problemlos und so nach der OP bin ich halt, hab natürlich viel gelegen. Ich war dann auch bei meinen Eltern, weil das wäre zu Hause alleine schon schwer gewesen. Und dann war es so, dass ich täglich auch das Spazieren gegangen war, also mal so meine kleine Runde gelaufen. Genau, und ja, richtig Chemo, klar kein Spaziergang, aber ich bin da echt ganz gut durchgekommen. Also ich habe auch viele Tipps, so Präventivmaßnahmen an die Hand bekommen und wenn die und die Beschwerden auftreten, können sie das und das machen. Ich habe in der Klinik, die haben auch so eine Naturheilkunde, integrative Onkologieabteilung. Da gab es eine Tagesklinik. Das war total gut, wo ich dann ja nicht jede Woche war. Immer in der Woche meiner Chemo war ich nicht da, aber in der anderen Woche oder immer so einen ganzen Tag zu einem bestimmten Thema. Also es ging um Body-Mind-Medizin, also so ganzheitlich. Mal sowas wie soziale Umfeld, Umgang mit der Krankheit, aber auch Ernährung, Bewegung und wir hatten so Entspannungsübungen und genau, gab immer so eine kleine Visite, wo wir nochmal sagen konnten, was wir gerade für Beschwerden haben. Dann haben wir gesagt, da probieren sie nochmal das oder die und die Kräuterauflage. So und ja, ich war dann auch nach der ersten Chemo, also bevor die zweite war, wieder bei mir in der Wohnung, weil ich das unbedingt wollte. Mich hat immer irgendwer hingefahren und abgeholt zur Chemo. Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Das war sehr gut. Und dann, ich hatte eine Haushaltshilfe, die habe ich von der Krankenkasse bekommen. Das lief sehr unkompliziert ab. Ja, und dann war immer so die, halt so drei Tage nach Chemo war so Tiefpunkt, wo man halt einfach nur, oder ich einfach nur liegen und schlafen und nichts machen wollte. Musste aber meistens, was glaube ich ganz gut war, an dem Tag auch zum Hausarzt, um Blut abzunehmen. Also ich musste dann immer noch an dem Tag, wo ich eigentlich am schwächsten war, musste ich halt nochmal, also das sind 500 Meter bis zum Arzt, der war zum Glück um die Ecke, da nochmal hinlaufen. Aber ich wohne im dritten Stock, also ich musste mal noch drei Stockwerke rauf und runter. Ging natürlich sehr langsam, aber ja, und dann in der zweiten Woche war immer schon so, jetzt laufe ich wieder aus, so es kommt mehr Energie. Ich wusste dann immer die dritte Woche, bevor die nächste Chemo kommt, ist ziemlich gut und habe dann mal viel versucht zu unternehmen. Bin Freunde besuchen gefahren oder irgendwann war bei mir oder irgendein Ausflug. Und dann kam halt die nächste Chemo. Aber es war eher mal so der Blick auf, ja, die dritte Woche, die ist ziemlich gut eigentlich. Und nicht so, dann kommt wieder von oben der Hammer, sondern das war eher so der Blick auf dieses, okay, heute ist der schlechteste Tag, morgen geht schon wieder ein kleines bisschen besser. Und nächste Woche noch besser. Und dann der dritten geht es ja so gut, dass du irgendwas unternehmen kannst.
Ja, ja. Und das ging also ungefähr ein halbes Jahr so, hast du erzählt. Und was war danach, nachdem die Chemo vorbei war? Wurden denn mit der Chemotherapie diese kleinen Mini-Resttumore eliminiert, die vorher bei der OP nicht rausoperiert werden konnten?
Genau, das war die große Spannungsfrage. Also da war ich auch sehr, sehr angespannt, als ich dann beim Abschluss-CT und dann musste ich halt, ich glaube so drei Tage später war dann der Besprechungstermin und da war ich sehr angespannt. Also ich war, glaube ich, irgendwie so tief im Inneren wusste ich, die werden sagen, ist alles okay, weil die mir auch gesagt haben, so eigentlich die Chemo, die Scharfe stehen sehr, sehr gut. So, das ist im Moment das Beste, was es gibt. Also die wird nicht weiter optimiert. So, es ist schon das Beste und das wird das Kreiszellen beseitigen. Und trotzdem war natürlich auch so ein Teil, der dachte, ja, was ist, wenn die jetzt sagen, nee, ist doch nicht weg. Dann ist es ziemlich scheiße. Und dann war es aber so, dass saß dann da und kann die rein und das der gut Tag und wie geht's? Und ich war so, die Ergebnisse hatten sie noch nicht so. Nein, ich weiß noch gar nicht. Ach so, nee, dann sage ich Ihnen jetzt, was los ist und war halt dann alles so okay.
Mhm.
Genau, das war eine große Erleichterung.
Ja.
Und dann war irgendwie so, okay, und jetzt geht's dran, den Körper wieder aufzubauen. Mhm. So, jetzt geht's nur noch nach oben.
War das so?
Ja, es war tatsächlich so. Also ich war dann auch in einer Reha oder Anschließheilbehandlung heißt es dann. Das war sehr gut. Hab da gemerkt, so Kraft kommt zurück. Und es war dann einfach wirklich, ne, nach diesen 3 Wochen kam dann halt nicht nochmal so die Schippe Chemo drauf, sondern hat der Körper sich weiter aufgebaut. Also ich bin auch direkt nach der AHB habe ich die Wiedereingliederung gestartet. Das wollte ich. Also hätte mich wahrscheinlich auch noch krank schreiben lassen können. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das gebraucht und das war auch gut. Ja, da waren ich hatte noch ein paar also Nebenwirkungen von den Medikamenten, die ich dann auch weiter genommen habe und Infusionen, die ich noch bekommen habe. Herzrasen, sogar Anstrengung und Bluthochdruck. Habe ich aber auch Mittel gegen gekriegt. Da merke ich jetzt, dass das weg ist, weil diese Infusion kriege ich nicht mehr. Ist halt also so Fahrradfahren, 5 Minuten, super anstrengend. Mhm. Das war echt, es ging nicht. Ich war dann ganz froh, als ich einen Jobrad, ein E-Bike mir dann im Sommer besorgt habe und damit dann fahren konnte.
Ja, das glaube
ich. War wieder ein bisschen mobiler.
Wie fühlt sich denn dein Körper jetzt an? Also wie ist dein Körpergefühl? Ist das anders als vorher? Ist es so, dass du, ich meine, dein Körper produziert ja jetzt gar nicht mehr die ganzen Hormone, ja, die ja normalerweise bei einer Frau in deinem Alter produziert werden. Wie ist das jetzt, dein Leben mit diesem Körper, mit diesem veränderten Körper?
Also mein Körpergefühl ist eigentlich ziemlich gut. Also ich war vorher auch zufrieden, eins mit meinem Körper, würde ich vielleicht so sagen. Ich habe halt durch die, vor allen Dingen nach der Operation oder die Zeit im Krankenhaus, viel abgenommen auf einen Schlag, weil ich halt wenig essen konnte, weil Verdauung natürlich nicht so lief und dann auch wenig Appetit, schnell Völlegefühl. Das war ein bisschen komisch. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie viel zu dünn war, das auf keinen Fall, aber es war so von einem auf den anderen Tag so Kilos weg. Das hat sich dann aber so, ja, vor allem nach der Chemo, wo der Körper sich dann auch also wieder aufgebaut hat. Ich mache mehr Sport als vorher. Das merke ich, also so die Kraft einfach, die in meinem Körper steckt, die spüre ich ganz gut. Ja, die Narbe, die ist halt da, die stört mich aber jetzt auch nicht irgendwie so immens, dass sie mich belastet. Also ich war auch im Sommerurlaub und habe ein Bikini getragen. Also das habe ich gedacht, nee, ich verstecke das jetzt nicht.
Ja, richtig.
Ja, und mit der, genau, die Hormone, hatte ich dann irgendwann Hitzewellen schon. Wechseljahre mit 34 damals. Da haben die mir aber da direkt schon so Hormonpflaster gegeben, die ich jetzt auch immer noch nehme. Also weniger, nicht mehr so oft wie am Anfang. Aber weil ich habe keinen hormonabhängigen Tumor oder so gehabt. Und weil die dann sagen, oder die Ärzte sagten dann halt, ne, ich bin so jung und Wechseljahresbeschwerden sind auch nicht ohne, dass sie mir eben diese Hormonpflaster geben würden. Da spielt dann eher die Lebensqualität, geht da mehr ins Gewicht.
Das heißt, diese Hormonpflaster hast du bekommen, um die Wechseljahresbeschwerden so ein bisschen zu verlangsamen? Oder, weil ich meine, den
Wechseljahren ja, zu mindern. So.
Zu mindern, okay.
Also es sind so Östrogenpflaster, also das, was mein Körper eben nicht mehr produziert, kriege ich über die Pflaster und dadurch habe ich, also ich kann merken, wenn ich mal vergesse, Neues drauf zu tun oder das irgendwie abgegangen ist und ich dann vergessen, Neues drauf zu tun, dann konnte ich schon schnell merken, dass diese Hormone nicht da sind, weil dann kommen die Hitzewellen recht schnell.
Ach krass.
Die sind sehr unangenehm.
Ja.
Also ich sage meinen Freundinnen immer schon, ich so, freut euch nicht auf die Wechseljahre. Das ist ein ganz komisches Gefühl, diese Hitze, die irgendwie von innen kommt und die wo auch nichts hilft. Mhm. Und man das einfach so aussitzen muss, dass das wieder abebbt. Also,
ach krass.
Ja.
Das heißt aber, diese Östrogenpflaster, die nimmst du jetzt nicht bis an dein Lebensende, sondern bis dein Körper sich daran gewöhnt hat, dann, dass du jetzt in den Wechseljahren bist. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also irgendwie, das muss ich denke mal mit meiner Frauenärztin gucken, irgendwann schleicht man das halt aus.
Mhm.
Also, dass man dann, weiß nicht, weniger, ne, die Abstände zwischen Pflastern größer werden oder so.
Ja.
Und auch nicht, ich dachte nicht, dass ich sie so lange nehme, bis ich in dem Alter bin, in dem ich natürlicherweise in die Wechseljahre, sondern wahrscheinlich wird das vorher schon.
Ja.
Aber irgendwann schleicht man die aus. Aber bisher wurde da noch nichts gesagt.
Okay.
Und so lange nehme ich die weiter, wenn sie höchst genau.
Ja.
Die lehnen dann halt die Beschwerden.
Du hast erzählt vorhin, dass ja auch Teile deines Dickdarms entfernt wurden.
Mhm.
Hat das Auswirkungen auf deine Ernährung, auf deinen Verdauungsprozess?
Mhm. Ja, also vor allen Dingen halt nach der Operation, wo da fand ich ganz, wirklich ganz gut, da hat eine Ärztin oder ein Arzt gesagt, na, der Darm lag halt jetzt 34 Jahre lang da so schön rum und wird jetzt einmal komplett auf den Kopf gestellt und wieder neu da reingelegt, so, der ist jetzt angepisst. so war es auch. Also Verdauung hat da, also war nach der OP, hat echt gebraucht, bis es so einigermaßen irgendwie ja auch erträglich war. Dann kam natürlich die Chemo, die halt auch, also bei mir dann auch noch Verstopfung teilweise verursacht hat. Ja, ich kann das schon jetzt auch teilweise noch merken. Also, dass es irgendwie ein bisschen, die Verdauung ein bisschen anders abläuft. Sehr schnell, oder ich meine, dass ich das vorher nicht hatte, so ein Völlegefühl. Recht schnell. Und dass ich dann auch wieder mir so, oh, jetzt ist hier irgendwie gerade der ganze, der Bauch ist voll so, ich kann gerade gar nicht, muss mich bewegen. Weil das dann so drückt. Also da schon, es fühlt sich schon ein bisschen anders an. So. Und ja, auch der Rhythmus von den Toiletten ging und so. Aber okay. Also es hat sich, nachdem die Chemo dann zu Ende war, echt alles gut wieder reguliert. Ich habe vor allen Dingen während der Chemo auch so Flohsamenschalen zum Beispiel, also alles, was irgendwie die Verdauung anregt, viel genommen. Ja.
Okay.
Aber ein Physiotherapeut in Karten auch sagte, du weißt doch, das Beste ist Bewegung. Wenn ich nicht aufstehen wollte. Ich war irgendwann so richtig fertig, weil es kommt ja auch immer jemand ins Kartenzimmer rein und dann, genau, Verdauung war ganz furchtbar und dann kam er rein und wollte mit mir eine Runde über den Flur laufen und ich war wirklich so, ich habe keine Lust, ich kann nicht. Meine Verdauung. Und dann sagt er, du weißt doch, das Beste ist Bewegung.
Ja, na klar. Und das ja nicht nur in Bezug auf die Verdauung, sondern eigentlich in Bezug auf alles, ne?
Ja.
Du hast erzählt, dass dir auch Teile vom Bauchfell und so weiter entnommen wurden. Hast du da auch irgendwelche Auswirkungen noch? Also ist das, das irgendwelche Auswirkungen zum Beispiel auf die Muskulatur? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also so jetzt explizit merke ich es nicht, weil Bauch ist halt, gut, ich meine, welcher Bauch ist schon richtig flach, aber so hat halt irgendwie, manche denke ich, da ist irgendwie so ein bisschen eher eine Kuhle. Aber ob das jetzt daran liegt, dass da vielleicht was weggenommen wurde, ob das, oder ob das an dem Zusammennähen liegt oder an einfach die Fettverteilung, das weiß ich nicht. Aber es ist so ein bisschen hubbelig. vielleicht so. Aber sonst natürlich, das glaube ich, dass Organe auch fehlen, weil, also ich schon immer guten Bauch kriege, ja, wenn die Blase voll ist. So, das kann ich optisch sehr gut sehen. weiß nicht, ob das vorher auch so war, ich glaube es nicht.
Ach krass, okay. Naja, klar, aber ich meine, da fehlt ja eine ganze Menge in deinem Bauch, ne?
Ja, genau, die hat dann Platz.
Ja. Was hat denn das mit dir gemacht, dass du mit deiner Erkrankung jetzt gar keine Kinder mehr bekommen kannst? Hast du vorher einen Kinderwunsch gehabt oder?
Ja, sehr, sehr groß und sehr stark. Also es hat vorher schon an mir genagt, das Thema Kinderwunsch, weil so Freundeskreis, viele schon ein oder zwei Kinder hatte ich noch nicht. Und ich habe schon überlegt, okay, ja, das sind vielleicht so Möglichkeiten, auch ohne Partner. Und ja, wo Janka liegt, Selbsterkrankung, damit hatte sich das dann irgendwie schlagartig erledigt. Das war, also wie gesagt, das war einer der ersten Gedanken, die ich hatte. Da habe ich auch vor der OP noch mit einer Psycho-Onkologin gesprochen. Das war auch wenig hilfreich. Also die habe ich nachher auch gewechselt. Die hatte dann auch am Telefon, ja, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und ich meine, also sowas wie Adoption oder Pflegekind oder wenn man irgendwann vielleicht einen Partner, der schon Kinder hat, alles, also da war ich direkt bei, so das gibt's halt alles noch. Weil sie hatte dann auch quasi irgendwas mit, ob man denn, ach so, Eizellen irgendwie einfrieren konnte. Und ich war total verwirrt, weil ich dachte so, jetzt kommt, also es kommt ja alles raus. Und ich habe ja, also ich werde ja keine Gebärmutter haben, wo dann
ja, klar,
irgendwie so ein befruchtetes Ei irgendwann rein könnte. Und dann fing sie mit Leihmutterschaft an. Das ist in Deutschland noch nicht, aber im Ausland und irgendwann wird es hier vielleicht auch kommen. Und
okay.
Da war direkt so eine Abwehr in mir. Also da habe ich gedacht, nein, das wäre nichts für mich. Und halt das auch irgendwie, so ich wollte in dem Moment, ja, quasi meine Trauer irgendwie nochmal.
Ja, ja.
Dahin, und dass es jetzt dazu sein wird, weil die OP kurz bevorsteht. Und die hat da irgendwie so Lösungsversuche schon gesucht, das sei.
Ja, so nach dem Motto. Das ist ja nicht so schlimm, du hast ja noch die und die Möglichkeiten, ne? Und du wolltest einfach erstmal.
Ja, so, genau.
Ja, das verstehe ich.
Ja, der hatte ich danach auch nochmal, weil das eigentlich, wie gesagt, so die Narbe fand ich irgendwie nicht schlimm. Die Chemo fand ich jetzt, die war nicht angenehm, aber die war jetzt auch nicht irgendwie so schlimm. Und aber eben der unerfüllte Kinderwunsch, das ist so, glaube ich, das größte belastende und zu bearbeitende Thema.
Ja, ja.
Und ja, da hatte sie danach auch nochmal irgendwann, habe ich das nochmal ins Gespräch gebracht und dann sagte sie, ja, also sie selber hat auch Kinder und war dann irgendwie, ja, ist ja auch nicht immer alles einfach. Mit Kindern ist ja auch anstrengend. So nach dem Motto, das bleibt mir dann erspart. Am liebsten hätte ich gefragt, würden Sie Ihre Kinder gerne nicht haben, nur weil es mal anstrengend ist oder ja, besser. Und da war für mich auch klar, okay, zu ihr gehe ich nicht noch mehr hin. Das ist mir jemand anders.
Ja. Das heißt, du bist also auch seitdem in psycho-onkologischer Betreuung und hast ja also auf die Weise auch Hilfe gesucht, ja, um mit diesen, ja, mit dieser Trauer umzugehen.
Ja. Und genau, die Psycho-Onkologin und war danach in, oder bin auch immer noch, also ich bin noch in Kontakt mit ihr, mit der neuen dann, ich habe jetzt gewechselt. Genau. Und das tut auf jeden Fall sehr gut. Ich merke immer, also ich bin irgendwie persönlich und umfeldmäßig gut aufgestellt. Aber es tut einfach gut, nochmal mit jemandem zu reden, der nochmal auch so ein bisschen anderen Blick und nochmal andere Fragen stellt.
Ja, ja.
Und eben einem nicht so nah ist.
Ja, das glaube ich. Wie kannst du denn damit umgehen, dass deine Freundinnen Kinder haben? Ist das so, dass, wenn du das siehst, dass du dich für deine Freundin freuen kannst? Oder ist es eher so, dass du, dass sich das traurig macht?
Also da ist vorher, also vor der Krebserkrankung, auch schon so war, dass ich gerne Kinder gehabt hätte, aber noch keine hatte und meine Freunde, also Grundstimmung ist, ich freue mich. Ich freue mich für die, ich freue mich über ein neues Leben, das da ist. Bisschen Neid schwingt natürlich immer irgendwie überall dann mit, aber das Maß, also ich liebe es mit den Kindern irgendwie rumzuspielen und Quatsch zu machen. ich bin jetzt aber, ich bin Tante geworden, da habe ich mich super drüber gefreut.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Das ist super schön, da freue ich mich riesig. Sind dann eher so, ja, manchmal auch so unerwartete Momente oder Gedanken, die dann plötzlich kommen, wenn es, ich weiß nicht, um Namensüberlegungen geht oder so. Oder dann denke ich, ja, ich werde nie einem Kind einen Namen geben.
Mhm.
So, und dann ist so, oh, okay. Oder ich weiß, was war denn noch? Ach, war ich bei Freunden und dann haben die meinen Kindern ins Bett gebracht und dann Huckepack und ab nach oben.
Mhm.
So, also es sind so kleine Momente, die dann irgendwie nochmal was auslösen. Aber die Grundstimmung ist eher, dass ich mich freue für sie, dass ich die ich mag Kinder. So, ich, ja. Ich freue mich auch, wenn die Kinder dabei sind, also wenn es nicht nur ein Treffen ist. Ich und Freundinnen, was auch gut ist, aber ich freue mich auch immer, wenn genau die Kids dabei sind.
Mhm. Wie bist du denn mit deiner Erkrankung umgegangen? Also du hast vorhin erzählt, dass du das ja gleich erzählt hast in deinem Freundeskreis, in deinem sozialen Umfeld. Aber hast du denn auch Kontakt zu ebenfalls erkrankten Frauen gesucht? Du hast ja gesagt, du hast dieses Netzwerk angeschrieben. Mhm. Ist es denn so, dass du dich auch austauschen konntest mit anderen Betroffenen?
Also ich habe mich da mit einer Onkologin, die auch eine Selbsthilfegruppe leitet, getroffen. Die habe ich, glaube ich, nach der OP dann auch nochmal angeschrieben. Die hatte mir auch gesagt, die haben so eine Selbsthilfegruppe vor Ort, aber auch online. Es war aber immer in der ersten Zeit nichts für mich. Da habe ich gedacht, nee, jetzt, also während der Therapie und dann mit anderen Frauen und zu sehen, was vielleicht sein kann, ne, wenn es nochmal wiederkommt. Oder was auch, das wäre zu viel gewesen. Vor allen Dingen, weil auch in der Gruppe die meisten Frauen, die an so jetzt Eierstockkrebs, das ist ja auch in anderen Krebsarten, ne, sind älter.
Nee.
Die haben auch ganz andere Lebensumstände als ich.
Ja.
Also da erstmal nicht. Ich habe dann, also ich habe angefangen auf Instagram, ich habe einen Kanal eröffnet. Am Anfang vor allen Dingen für Familie und Freunde, damit die alle auf einmal informiert sind. Und ich nicht immer Nachricht kopieren, dann an die schicken. So, diese bisschen Arbeitserleichterung. Aber aus, ja, wie so eine Art Tagebuch, Verarbeitung für mich, das nochmal aufzuschreiben. Das ist dann, glaube ich, irgendwann öffentlich gemacht. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall bei der inneren offen, der Account. Und der hat mich zum Beispiel dann auch eine angeschrieben, die eben auch die Diagnose ungefähr zur gleichen Zeit wie ich. Wir haben uns dann viel ausgetauscht, dann auch über WhatsApp. Das ist schon sehr gut. Also das hatte mich und einige andere junge Patienten in dieser Verein angesprochen, die würden gern was für junge Patienten machen, wie wir das finden, wenn die so eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und ob wir uns vorstellen könnten, das so ein bisschen zu betreuen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also der Austausch mit anderen, vor allen Dingen auch jungen Patienten, ich empfinde den als sehr hilfreich und gut, wenn man dann einfach merkt, so, ich bin damit nicht alleine. Oder wenn man irgendwie Panik hat, weil, ich weiß nicht, das fühlt sich gerade komisch an. Ich habe die und die Beschwerden und dann kommen die anderen und sagen, ah, das hatte ich auch, aber wenn das und das Medikament weg ist, dann wird das wieder besser. Oder, oh, ich weiß genau, was du meinst, ich habe das auch. Das hilft einfach. Man muss da nicht so viel erklären dann irgendwie. Ne? Man schreibt so die Situation und alle wissen, ah, alles klar, ich weiß, wie du dich fühlst.
Ja. Ja, klar, das ist eine andere Ebene. Ne?
Ja, genau. Das ist dann eher so, du erzählst was und gefühlt alle nicken und sagen, genau.
Tatsächlich erzählen mir viele, dass da Instagram da eine gute Plattform ist, um auch Menschen kennenzulernen, die so im gleichen Alter sind. Also es ist ja wahrscheinlich eher so für Jüngere. Und dass das ja sehr hilft, auch mit den ganzen Veränderungen klarzukommen. Also es finde ich schön, dass du das für dich auch entdeckt hast und dass du da ja auch nicht nur dir selber hilfst, sondern auch anderen. Also es sind ja bestimmt auch Frauen dabei, die vielleicht erst frisch erkrankt sind, oder?
Also genau, ich habe am Anfang auch irgendwie in Social Media, vor allem dann Instagram, nach anderen Patientinnen gesucht, um so ein bisschen ja, zu sehen, was kommt vielleicht auf mich zu oder ich weiß nicht, wie ist das bei denen verlaufen. Hab auch, meine ich, die eine oder andere dann angeschrieben und ja, mittlerweile hat sich das auch umgekehrt. Also vielleicht schreiben dann auch mal welche an, die eben frisch die Diagnose erhalten haben.
Mhm.
Ja, oder die unter meinen Beiträgen irgendwie schreiben, oh, das hat mir geholfen oder genau so ist es. Ist für mich dann irgendwie, also gar nicht, dass ich jetzt irgendwie diese Aufmerksamkeit brauche, aber es ist so, okay, ich kann mit dem, was ich an mich gemacht habe, kann ich aber auch irgendwie noch anderen helfen. So scheiße es auch ist.
Ja, ja.
So, aber
ja,
es ist auch für irgendwas gut so.
Mhm. Genau, das weiß man immer erst hinterher, ne?
Ja.
Wie lebst du denn dein Leben jetzt weiter? Also hast du irgendwie Dinge geändert? Also ja, weiß ich nicht, viele verändern sich beruflich oder ja insgesamt. Also lebst du so wie vor der Erkrankung oder versuchst es so zu leben wie vor der Erkrankung oder ist irgendetwas anders?
Also es ist schon was anders, aber auch vieles gleich.
Mhm.
Also so die äußeren Umstände, die sind gleich, aber die wollte ich jetzt auch gar nicht verändern. Also ich habe meinen Beruf nicht gewechselt. Es war eher so, ich war in einer praxisbegleitenden Ausbildung und hätte im Sommer nach der Chemo ist sie halt zu Ende und da war der Abschluss. Und mir fehlte halt ein ganzer Teil, also auch noch eine Prüfung, weil ich eben krank war. Und dann war es aber so, dass ich das nicht nacharbeiten musste, sondern es wird gesagt, nee, also ich kann die Ausbildung abschließen, so wie es jetzt ist. Und diesen fehlenden Teil, den kann ich irgendwann nachholen. Da gab es aber auch keine Bedingungen. So, das war mir sehr wichtig, das abzuschließen und nicht irgendwie ein Jahr dran zu hängen, sondern dass es zu Ende ist. Und gut, und damit, das hat sich vielleicht auch geändert nach der Ausbildung. Wäre es dann so gewesen, dass man eine neue Stelle kriegt. Also ich arbeite bei der Kirche im Bistum Münster als Pastoralreferentin und dann ist es, wenn man die Ausbildung, so eine Assistenzzeit abgeschlossen hat, dann kriegt man immer eine Stelle woanders. Und ich hatte immer noch so im Kopf, ach, vielleicht wieder Richtung Münster, Münsterland, so Richtung Heimat. Fände ich eigentlich ganz schön. Oder ich bleibe hier, wo ich bin. Und nach der Erkrankung war es dann ganz klar, okay, ich möchte hier bleiben. Ich möchte nicht nochmal irgendwo neu. Ich habe hier so ein gutes soziales Umfeld, was mir halt auch während der Erkrankung sehr viel gegeben hat, dass ich auf jeden Fall hier bleibe. Ich glaube, so Dankbarkeit hat sich nochmal stark geändert. Also habe ich noch vorher auch schon für vieles dankbar und für mich habe ich nur Privilegien auch sehr bewusst. Aber das hat sich nochmal verstärkt einfach durch die Erkrankung. Ich habe so ein bisschen auch den Gedanken bei bestimmten Sachen, die ich irgendwie mich denke, ach, das musst du auch mal machen. Dass ich so, ja, warum nicht jetzt? Aber ohne dabei, also jetzt nicht so, ich habe eine Bucketlist und die muss ich jetzt abarbeiten, sondern eher so ein lockeres, ja gut, wenn ich den Gedanken jetzt schon zum dritten Mal habe, warum mache ich das dann jetzt nicht?
Ja.
Dann gucke ich doch jetzt. Also nicht so lange warten oder okay, anscheinend möchte ich das gerne ausprobieren, dann mache ich das jetzt.
Ja. Also du lebst sozusagen auch mehr im Augenblick. Das erzählen ganz viele.
Ja, das auf jeden Fall. Also auch, genau, so Dankbarkeit den Augenblick wert.
Nein.
Schätzen schwingt bestimmt auch ein Teil Angst mit, wenn man, ich meine, niemand kennt seine Zukunft, aber bleibt auch so ein bisschen Angst, viel in die Zukunft zu planen und dann ist natürlich im Hier und Jetzt auch ein bisschen einfacher. Aber eben auch dann sehr bewusst irgendwie alles wahrnehmen, was sehr schön ist.
Schaffst du es denn, diese Angst, die man ja wahrscheinlich dann, die einen ständig begleitet, so ein bisschen nach hinten zu schieben und den Fokus auf die guten Dinge zu lenken? Oder fällt dir das schwer?
Nee, das ich glaube eigentlich, also
Ja.
eher leicht, das gelingt ganz gut. Aber sehe das dann oder nimm das dann wahr? Okay, jetzt gerade irgendwie hast du Angst oder die Gedanken sind so ein bisschen trüb oder ich bin traurig, dann lasse ich das zu. Also ich schluckte es aber auch nicht irgendwie runter. Ich glaube, ich sehe ja auch nicht so gesund, sich da gar nicht mit zu beschäftigen, aber genau, wie du sagtest, so den Blick lenken auf das, was irgendwie gut ist oder was noch alles möglich sein kann, so dieses Positive, aber eben nicht so, nicht nur gezwungen. Also zum Beispiel so ein Spruch, da bin ich auch sensibler geworden, wenn ich irgendwie lese, Good Vibes Only, denke ich mir, das ist so ein Quatsch. Good Vibes Only, gibt's nicht. Und das heißt,
Ganz
alles andere
genau.
verdränge ich, das ist auch nicht gut. So. Also es ist eher so alles wahrnehmen, was da ist an Gefühlen und Gedanken. Das ist dann aber ja nicht dafür einnehmen lassen. Dich da so reinhängst in irgendwie dieses trübselige, traurige, dann ist halt eine Abwärtsspirale so. Dann geht's nur nach unten und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht da unten sein. So, deswegen ist es so wahrnehmen und dann aber auch wieder das Loslassen. Und wieder, ja, vorne auf das Positive oder eben auch die anderen
Ja.
Gefühle gucken.
Ist das etwas, was du vor deiner Erkrankung auch schon so gemacht hast? Ich meine, das Leben ist ja nie einfach immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist ja auch bei gesunden Menschen so, dass das mal bessere und mal weniger gute Tage gibt. Ist das etwas, was dir vorher auch schon gelungen ist oder was du durch die Erkrankung gelernt hast?
So in Teilen habe ich mich auf jeden Fall vorher auch damit beschäftigt. Ich glaube, das hat auch für die ganze Corona-Zeit irgendwie gemacht. Aber nicht so in dem Maße wie jetzt. Also, das ist jetzt einfach durch die Erkrankung oder nach der Erkrankung auf jeden Fall verstärkt und ich bin noch mal mehr damit beschäftigt und eben, ja, auch durch Gespräche mit zum Beispiel der Psycho-Onkologin oder Sachen, die ich dann irgendwie noch lese, ist das auf jeden Fall wichtiger geworden und gelingt mir auch besser. Nicht immer, nicht in allen Bereichen des Lebens, aber auch schon ganz gut. Ich sehe mich auch so ein bisschen so eine Übungssache,
Ja.
wie sich selber von außen angucken, so okay, jetzt bist du gerade traurig. Ist okay, dann sind wir jetzt kurz
Ja,
traurig.
ja.
Und dann lassen wir das aber auch wieder los.
Genau. Liebe Miriam, gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Betroffenen mit auf den Weg geben möchtest, die jetzt diese Folge hört und vielleicht gerade auch erst ganz frisch die Diagnose erhalten hat?
Also was mir geholfen hat, vor allen Dingen am Anfang der Diagnose zu gucken, was brauche ich denn jetzt? Ich brauchte zum Beispiel, dass ich das jetzt allen erzählen muss. Mir hat das nicht geholfen, wenn jemand irgendwie sagt, es wird alles gut oder ich mir dachte, das weiß man nicht. So, aber zu gucken, so Schritt für Schritt. So, jetzt erst die OP. So. Und versuchen nicht zu sehr irgendwie in die Zukunft, wo die Gedanken meistens, glaube ich, dann eher trüber werden, zu gucken, sondern so, okay, die ist jetzt so und so gelaufen, jetzt nächster Schritt, jetzt kommt die Chemo. Und da habe ich auch, also so ein bisschen nicht die ganze Zeit das Negative vor Augen zu haben, sondern so, okay, eine Chemo, zwei, sind schon mal zwei Drittel. So, das hat mir irgendwie geholfen. Ah, jetzt habe ich schon die Hälfte. Anstatt, oh Gott, fünf kommen noch. So, ich merke, dass so ein Blick vielleicht der einen oder anderen helfen kann. Und ja, so dieses Schritt für Schritt. Das gelingt nicht immer sofort, das muss auch gar nicht. Aber dass man sich da vielleicht auch zurückbesinnt. Also mir hat das geholfen. Vielleicht hilft das auch jemand anderen. Das war
Ja,
so.
ja. Und würdest du denn als dritten Punkt zu der Liste noch hinzufügen, dass sich der Austausch mit anderen Betroffenen sehr lohnt und hilfreich ist?
Ja, also auch da gut auf sich selber hören. Ich meine, ich habe auch nicht von Anfang an mich mit anderen ausgetauscht, weil ich zu viel Angst davor hatte zu hören, was noch alles passieren kann. Aber es vielleicht mal auszuprobieren oder wenn dann irgendwie mit einer Person erstmal, die man vielleicht irgendwo findet oder denn man merkt das dann das noch nicht, dann aber irgendwann später, aber der Austausch, also auch so, wie ich das bei anderen wahrnehme, tut gut. Weil man einfach dann merkt, so, ich bin damit nicht alleine und okay, das, was ich gerade fühle oder was gerade da mein Körper irgendwie veranstaltet, das scheint normal zu sein.
Mhm.
Weil Ärzte einem das auch nicht immer sagen, wenn man nicht explizit fragt, ist das normal?
Ja, klar.
Und da ist der Austausch, genau, mit Gleichgesinnten einfach nochmal sehr wertvoll.
Mhm. Du hast erzählt, dass du ja auch diese Selbsthilfegruppe leitest. Das ist richtig, oder?
Ja, wir sind also mehrere Frauen, die da also die Admins sind in dieser WhatsApp-Gruppe. Das ist ein bisschen, also wir sind halt keine Selbsthilfegruppe Leiterinnen, wie man sich das vielleicht irgendwie so klassisch vorstellt. Aber wir teilen Infos vom Verein, die für alle interessant sind. Aber sonst ist das echt so eine Selbststärkungsgruppe. Jede fiebert mit der anderen mit, freut sich für die andere, ist traurig mit der anderen. So.
Wie kann man denn da in diese WhatsApp-Gruppe reinkommen? Also wie kann man da vielleicht Mitglied werden?
Also am besten guckt man einmal auf die Seite des Vereins. Das ist, wenn man googelt, Eierstockkrebs Deutschland e.V. und da sind alle Selbsthilfegruppen zum Beispiel aufgelistet, auch vor Ort Gruppen, also die sich treffen oder andere Online-Gruppen und eben auch unsere WhatsApp-Gruppe und da steht dann, wie man Kontakt aufnimmt.
Okay, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes für diejenigen, die sich dafür interessieren und für die das vielleicht hilfreich sein könnte. Ich danke dir an dieser Stelle auf jeden Fall von Herzen für dieses Gespräch und dass du so offen deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte teilen durfte.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.